SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Der Ansturm von zehntausenden Migranten auf die spanische Exklave Ceuta wird diese Woche die Europäische Union beschäftigen. 72 Menschen starben dabei. Spanien spricht von einem Anschlag auf seine nationale Souveränität. Jetzt hat sich auch erstmals Marokko geäußert. In einer Erklärung des Innenministeriums heißt es, Falschinformationen in den sozialen Medien und Menschenhändler seien für den Ansturm auf Ceuta verantwortlich. Morgen nun findet eine Krisensitzung der EU-Innenminister statt. Schon heute kommen in Brüssel die EU-Botschafter zusammen. Von dort berichtet unser Korrespondent Thomas Spickhofen.
22 der 27 Regierungschefinnen und Chefs machen vor allem Spanien selbst für den Ansturm auf die Exklave verantwortlich. In einem öffentlichen Schreiben verweisen sie auf ein Urteil des obersten Gerichtshofes in Madrid, dass Migranten eine Einzelfallprüfung zugesteht, wenn sie nicht über den Landweg kommen. Dies sei als Vorwand für den Missbrauch des Asylsystems verwendet worden, heißt es in dem Schreiben. Außerdem greifen die 22 die Entscheidung der spanischen Regierung auf, einer großen Anzahl irregulärer Einwanderer einen legalen Status zu geben. Umgekehrt ist der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez enttäuscht über die Reaktion der europäischen Partner. Mehrere hatten ein Aussetzen des Schengen-Abkommens mit Spanien gefordert und ihre Grenzkontrollen verstärkt. Sánchez beklagt Vorurteile, Unwissenheit oder politische Interessen.
In Griechenland kämpft die Feuerwehr weiter gegen die sich ausbreitenden Waldbrände. Der Brandherd um die Region Attika, rund 60 Kilometer westlich von Athen, ist immer noch außer Kontrolle. Die Einzelheiten von unserer Griechenland-Korrespondentin Anna Giordano.
In der Nacht gaben die Behörden erneut Evakuierungsaufforderungen für mehrere Ortschaften rund um das Kithairon-Gebirge heraus. Anwohner erhielten per SMS die Nachricht, ihre Häuser zu verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr breiten sich die Flammen unter anderem in unwegsamen Schluchten nahe der Großstadt Megara aus. Löscharbeiten sind dort besonders schwierig. Gestern Nachmittag war es bei Löschflügen in der Region zu einem Unfall gekommen. Zwei Hubschrauber kollidierten. Ein dänischer Pilot und sein griechischer Flugbegleiter kamen ums Leben. Die Besatzung des anderen Hubschraubers überlebte verletzt.
Umweltstaatssekretär Flassbart fordert einen nationalen Hitzeaktionsplan. Der SPD-Politiker sagte im ZDF, das müsse die Lektion aus der Hitze in diesem Sommer sein. Bund und Länder müssten ihre Maßnahmen besser bündeln. Wer sage, dass man den Klimaschutz nicht zu ernst nehmen dürfe, produziere das Leid von übermorgen, so Flassbart. Die langanhaltend hohen Temperaturen in diesem Sommer haben mittlerweile deutliche Auswirkungen auf die Natur. So vermehrt sich zum einen die asiatische Tigermücke am Bodensee und am Rhein stark. Auch bilden sich immer mehr giftige Blaualgen in den Gewässern, was für Tiere und Menschen gefährlich sein kann. Und nicht zuletzt können viele Schiffe wegen des Niedrigwassers nicht mehr fahren. Jetzt auch die Flusskreuzfahrtschiffe auf dem Mittelrhein. SWR-Reporter Tim Seinisch berichtet.
Der Koblenzer Rheinpegel ist unter 20 Zentimeter gefallen. Mehrere Reedereien geben an, das sei zu wenig für die teils mehr als 100 Meter langen Flusskreuzfahrtschiffe. Sie könnten den Mittelrhein nicht mehr sicher befahren. Die Schiffe werden umgeleitet. Sowohl der Düsseldorfer Anbieter Viva Cruises als auch Nico Cruises aus Stuttgart und die Arosa-Reederei aus Rostock sagen, dass ihre Schiffe aktuell nur noch auf dem Niederrhein unterwegs sind, also von Düsseldorf oder Duisburg aus in Richtung Belgien oder Niederlande starten. Viele Passagiere akzeptieren die neuen Routen, heißt es. Wer das nicht möchte, kann nach Angaben der Reedereien kostenpflichtig auf einen späteren Reisetermin am Mittelrhein umbuchen.
Mehr als die Hälfte der älteren Beschäftigten in Rheinland-Pfalz möchte früher in Rente gehen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der DAK Gesundheit. Demnach planen fast 60% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 50 Jahren den vorzeitigen Ruhestand, mehr als im Bundesdurchschnitt. Auf Bundesebene geht diese Woche die Diskussion um die Rente und vor allem um die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren weiter. Die günstigen Supersparpreistickets der Deutschen Bahn sind offenbar nicht immer so leicht verfügbar, wie es die Werbung vermuten lässt. Das zeigt eine neue Untersuchung des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Stattdessen mussten Reisende häufig mehr zahlen. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Marc Geißler.
Fast 2 Jahre lang haben Verbraucherschützer die Ticketpreise beobachtet und sie kommen zu einem klaren Ergebnis. Die günstigsten Supersparpreisangebote sind im Alltag oft schwer zu finden, vor allem zu den beliebten Zeiten zwischen 7 und 19 Uhr. Besonders teuer waren die Tickets demnach häufig freitags und sonntags. Im Schnitt um rund 70% zahlte man dort mehr als zum Beispiel an einem Dienstag oder Mittwoch. Die Bahn weist die Kritik zurück, spricht von methodischen Mängeln der Untersuchung und sagt, die Preise würden sich je nach Nachfrage und Auslastung der Züge entsprechend verändern.
Bei einem Cyberangriff auf das Fürstentum Liechtenstein sind die Daten von rund 31.000 Menschen gestohlen worden. Die Regierung hat einen Krisenstab eingesetzt und lässt den Vorfall untersuchen. Aus dem ARD-Studio in Genf berichtet unser Korrespondent Thomas Wagner.
Es handelt sich, so Liechtensteins Regierungschefin Brigitte Haas, um das sogenannte Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen. Auf den ersten Blick ein sperriger, bürokratischer Begriff. Doch wirtschaftlich berechtigte Personen sind all diejenigen, die hinter den vielen Stiftungen, Treuhandgesellschaften und Unternehmen stehen, die im Fürstentum Liechtenstein ihren Sitz haben und die eigentlich gerade nicht öffentlich in Erscheinung treten wollen. Was die bislang unbekannten Hacker mit den sensiblen Datensätzen nun anstellen wollen, ist völlig unklar. Lösegeldforderungen seien noch nicht eingegangen, sagte Regierungschefin Brigitte Haas. Im Darknet seien die gestohlenen Daten bislang ebenfalls nicht gesichtet worden.
Die USA und der Iran wollen auch nach den jüngsten Spannungen wieder miteinander sprechen. Nach Angaben von US-Präsident Trump sollen sich beide Seiten bereits heute an den Verhandlungstisch setzen. Zuvor hatten die USA und Israel weitere Angriffe auf den Iran vorerst ausgesetzt. Brasiliens Staatschef Lula da Silva stellt sich für eine 4. Amtszeit zur Wahl. Seine linksgerichtete Arbeiterpartei kürte den 80-Jährigen auf einem Parteitag in Sao Paulo erneut zum Präsidentschaftskandidaten. Bei der Wahl im Oktober tritt Lula gegen Flavio Bolsonaro von der rechtsgerichteten liberalen Partei an. Er ist der Sohn von Ex-Präsident Bolsonaro, der wegen eines geplanten Umsturzes zu gut 27 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Die Wasserspringer Lena Henschel und Luis Avila Sanchez haben bei den Schwimm-Europameisterschaften in Paris am Abend Bronze geholt. Es ist die insgesamt 3. Medaille für das deutsche Schwimmverbandsteam. Lena Henschel zeigte sich mit der Leistung im Gros auch zufrieden, auch wenn sie lieber Gold geholt hätte.
Ja, wir freuen uns sehr. Wir hatten einen kleinen holprigen Start, deswegen freuen wir uns eigentlich um die Medaille umso mehr. Genau, wer sich das angeguckt hat, hat gesehen, dass der zweite Sprung da so ein bisschen unsynchron war, nennen wir es mal so. Und wir haben aber hinten wirklich richtig gut durchgezogen und da können wir richtig stolz auf uns sein. Und jetzt können wir zu unserer gemeinsamen ersten Siegerehrung hier in Paris gehen.
Gestern Nachmittag hatte sich Ruder-Olympiasieger Oliver Zeitler bereits zum 4. Mal die Europameisterschaft im Einer gesichert. Im italienischen Varese fand von Freitag bis gestern die Ruder-EM statt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viel Sonnenschein, in der schwülheißen Luft bilden sich dann am Nachmittag und am Abend dickere Wolken. Örtlich entstehen Schauer oder lokal kräftige Gewitter. Die Höchsttemperaturen heute 31 bis 37 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Schnell und einfach bezahlen, ohne im Portemonnaie lange nach Kleingeld suchen zu müssen. Das geht beim kontaktlosen Zahlen mit Smartphone oder Karte. Sind Münzen und Scheine also ein Auslaufmodell? Das ist das Thema unserer Serie der Woche bis Freitag. Bargeld, braucht man das noch oder kann das weg? Heute zum Auftakt schauen wir auf Deutschland, eine der letzten Bargeldbastionen. Doch auch die Menschen hierzulande ändern ihr Zahlungsverhalten, wenn auch viel langsamer im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Stefanie Geißler aus der SWR Wirtschaftsredaktion über die Aufholjagd der Kartenzahlung in der Bundesrepublik.
Das Jahr 2025 war in Deutschland eine Art historischer Kipppunkt. Zum ersten Mal haben die Deutschen ihre täglichen Einkäufe häufiger mit Karte, Handy oder App bezahlt als mit Bargeld. Konkret heißt das, nur noch in 45% der Fälle wurden Münzen oder Scheine über die Ladentheke gereicht. Damit wird in Deutschland trotzdem immer noch erstaunlich häufig mit Bargeld bezahlt. Und wer möchte, der kann das auch fast überall tun, sagt Martina Eschelbach von der Bundesbank.
Unsere Befragten konnten in 94% der Fälle noch mit Bargeld bezahlen. Wir sehen aber auch, dass sich mittlerweile die Zahlungssituationen häufen, wo die Befragten nicht mehr mit Bargeld bezahlen können. Beispielsweise an Selbstbedienungskassen oder teilweise auch im öffentlichen Personennahverkehr.
Wenn man auf die Gesamtsumme schaut, die im alltäglichen Bedarf mit Cash bezahlt wird, ergibt sich zwar ein anderes Bild, von der wird nur noch ein Viertel in bar beglichen. Dennoch, Bargeld spielt in Deutschland nach wie vor eine wichtige Rolle. Gleichzeitig gilt Bargeld im Einzelhandel aber immer mal wieder als Problemkind. Nämlich dann, wenn es um Schwarzgeld und Steuerhinterziehung geht. Dafür sind vor allem sogenannte bargeldintensiven Branchen anfällig, sagt Judith Bühler vom Stuttgarter Finanzministerium.
Einfach, weil die Beträge nicht so hoch sind oder weil teilweise auch gar nicht mit EC-Karte bezahlt werden kann. Also es gibt Beispiele wie Taxis oder auch Friseursalons, Nagelstudios, aber auch in Tattoo-Läden wird viel mit Bargeld bezahlt.
In solchen Läden machen die Behörden immer wieder sogenannte unangekündigten Kassenkontrollen. Die letzte Aktion war vor wenigen Monaten in Städten in ganz Baden-Württemberg, berichtet Judith Bühler.
Also da gehen die Prüfer wirklich direkt hin. Da wird geschaut, ob die Einnahmen richtig angegeben und dokumentiert sind, ob die elektronischen Kassen auch ein gut funktionierendes Sicherheitssystem haben, ob da vielleicht irgendwas auch manipuliert ist. Da wird dann auch ein Kassensturz gemacht. Also da wird dann geschaut, stimmt da dann auch die Buchführung mit den Einnahmen tatsächlich überein oder fehlt da was?
Das Ergebnis: 160 Barbershops, Nagel- sowie Tattoo-Studios wurden kontrolliert. Bei mehr als 90 Läden gab es Unregelmäßigkeiten, vor allem bei der Kassenführung. Straf- und Bußgelder oder sogar eine komplette Betriebsprüfung gibt's direkt für die aufgeflogenen Verstöße. Mittelfristig setzen die Behörden bei solchen Kontrollen aber vor allem auf Abschreckung. Was der Kunde oder die Kundin tun kann, grundsätzlich den Beleg einfordern. Für elektronische Kassensysteme gibt es sogar eine Belegausgabepflicht.
Weil in dem Moment, wo es Belege gibt, kann es kein Schwarzgeld geben. Und das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme.
Soweit also zu den kleinen Fischen. Aber auch die ganz großen Fische, die organisierte Kriminalität, setzt bekanntlich gerne auf große Bargeldsummen. Geldwäsche ist hier das Schlagwort. Wenn zum Beispiel große Summen von schmutzigem Geld etwa in Immobilien investiert werden und schwupps ist die Herkunft des Geldes verschleiert, kriegt also ein legales Gesicht. In Deutschland kann man bislang Beträge unbegrenzt in bar bezahlen. Das Haus für 500.000 Euro, kein Problem, hier ein Koffer voller Scheine. Das soll sich im nächsten Jahr ändern. Die EU hat eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro beschlossen. Ermittlungsbehörden wie die neu gegründete Taskforce Finanzkriminalität in Stuttgart begrüßen das, sagt Staatsanwalt Nikolaus Wegele.
Allerdings wird diese Obergrenze allein das Problem der Geldwäsche nicht lösen, weil wir bereits in Ermittlungsverfahren festgestellt haben, dass auch in Ländern, die bereits eine solche Obergrenze haben, Bargeld zur Begehung von Geldwäsche genutzt wird.
Beispielsweise können die Täter Beträge stückeln. Und davon abgesehen, mittlerweile setzen Kriminelle auch auf Kryptowährungen. Über spezielle Plattformen und Kryptobörsen lassen sich illegale Finanzströme bestens verschleiern. Mindestens genauso gut wie beim Bargeld.
Bargeld, braucht man das noch oder kann das weg? Das ist die Serie der Woche in SWR aktuell. Morgen früh schauen wir nach Schweden, einem der Länder, wo fast alles mit Karte bezahlt wird. Und jetzt das Bargeld wieder ein klein bisschen wichtiger wird. Warum das so ist, darüber berichten wir morgen früh zwischen 6 und 9.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Autofahrer müssen in dieser Woche mit vermehrten Geschwindigkeitskontrollen rechnen. An der europaweit abgestimmten Aktion beteiligt sich von heute bis Sonntag auch die Polizei in Baden-Württemberg. Knut Bauer.
Die Polizei will in der Blitzerwoche die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten mit mobilen und stationären Kontrollen überwachen, teilt das Innenministerium mit. Kontrollstellen legen die einzelnen Polizeipräsidien nach der örtlichen Lagebewertung fest, etwa an unfallträchtigen Strecken vor Schulen oder Altenheimen. Geblitzt werden soll auf Autobahnen, Bundes- und Landstraßen ebenso wie innerorts. Bei der ersten europaweiten Aktion im April sind in Baden-Württemberg mehr als 58.000 Autofahrer wegen Tempoverstößen erwischt worden. Es gab 729 Fahrverbote.
Und auch Rheinland-Pfalz macht mit bei der Blitzerwoche. Matthias Zahn.
Neben dem Einsatz von Blitzern sind Polizisten auch mobil Temposündern auf der Spur. Schwerpunkte der Kontrollen sollen insbesondere dort sein, wo zum Beispiel häufig Unfälle passieren. Wo und wann genau mit Kontrollen zu rechnen ist, wird aber nicht veröffentlicht. Nach wie vor ist Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit Personenschäden, so das Innenministerium. Fast jeder dritte Verkehrsunfall mit Schwerverletzten gehe auf überhöhte Geschwindigkeit zurück.
FIFA-Chef Gianni Infantino ist mit seinen Plänen gescheitert, Teile der Fußball-Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen. Nun gibt es erste Kandidaten für eine mögliche Nachfolge. Der Chef des nord- und mittelamerikanischen Verbandes, Victor Montagliani, erwägt eine Kandidatur gegen Infantino, schreibt das US-Magazin The Athletic. Jörg Tegelhütter.
Die Plattform gehört zur New York Times und gilt als gut informiert. Von europäischer Seite aus wurden UEFA-Präsident Schifferin und der Clubboss von Paris Saint-Germain Al-Khalifi gehandelt. Allerdings vereinen die beiden Verbände nur 96 der insgesamt 211 FIFA-Stimmen. Für eine Mehrheit und einen Sturz Infantinos benötigte es also weitere Unterstützung. Vielleicht auch ein Grund, warum Herbert Hainer keine vorzeitige Debatte über ein mögliches Aus des FIFA-Chefs führen will. Sehr viel Druck, um das Ganze aufzuklären, sei aber da, so der Präsident des FC Bayern.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wir wollen jetzt noch mal uns mit dem Recht auf Reparatur befassen. Die EU-Richtlinie ist ja am Freitag auch in Deutschland in Kraft getreten. Die neue Regelung passt in die Zeit. Nicht wegwerfen und neu kaufen, sondern reparieren soll nämlich für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Allerdings, findet Andreas Fischer, waren wir da auch schon mal weiter.
Es ist schon irgendwie absurd, dass der Bund im Jahr 2026 das Reparieren gesetzlich regeln muss. Dass er Hersteller von bestimmten Produkten jetzt dazu verpflichtet, dass sie Geräte auch nach Ablauf der Garantie noch zu einem angemessenen Preis reparieren. Ein Klischee besagt ja, dass der Schwabe schon immer alles so lange selbst repariert hat, bis es wirklich nicht mehr ging. Wobei da schon viel kaputt sein musste, bis dieser Punkt erreicht war. Das hebt schon noch, das ist doch noch gut. Ich behaupte sogar, dass das weit über Schwaben hinaus so war. Ich kenne es auch noch aus meiner Kindheit. Wenn die Waschmaschine nach 15 Jahren den Geist aufgegeben hat, dann hat man sich halt günstig einen neuen Motor besorgt und ihn selber eingebaut. Und wenn man es nicht selber konnte, dann hat es halt der Nachbar gemacht. Jetzt haben die vielen Tüftler in Schwaben und im Rest der Republik nicht von heute auf morgen ihr Können verloren. Das Problem ist, dass ganz viele Geräte mittlerweile gar nicht mehr dafür gebaut sind, 15 Jahre oder länger durchzuhalten. Und ein Ersatzteil ist oft schon halb so teuer wie das neue Gerät. Insofern ist es zwar absurd, aber leider notwendig, dass die EU und der Bund im Jahr 2026 das Reparieren gesetzlich regeln müssen.
Die Meinung von Andreas Fischer.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.